Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Folge 185. Diese Folge des Worum-Podcasts findet ausdrücklich ohne Thomas Kuhlmann statt, denn es gab kleine Dissonanzen im Vorfeld dieser Folge, nachdem der Jan bereits alles, wirklich alles, minutiös durchgeplant und vorbereitet hatte. Kommt der Herr Kuhlmann, der feine Herr Ministry of Title Finding, in letzter Sekunde noch mit der Änderung des Titels dieser Folge um die Ecke, sodass der Herr Siegert jetzt alles nochmal neu machen darf. Das hat zur Folge, dass ich sein Mikro einfach ausschalte. Ihr euch mit einem 50-Minuten-Monolog-Rant auseinandersetzen müsst. Na gut, okay. Machen wir die Tür doch einmal noch mal kurz auf. Vielleicht hat Herr Kuhlmann ja etwas zu sagen, was seiner Verteidigung entgegenkommt. Guten Tag, Herr Kuhlmann.
So, ich lasse jetzt die Hunde los, ja. Herr Siegert.
Guten Morgen. Sie haben 10 Sekunden, um das Grundstück zu verlassen.
Das ist jetzt der Fluch der guten Tat, weil mir jetzt 2 gute Titel eingefallen sind, oder wie?
Der Fluch der guten Tat oder Tuta das Not?
Nee, wie war das? Ja, so, nämlich. Ja, aber tut mir leid, wir haben sowas wie den Westfälischen Frieden geschlossen, ja, sag ich mal, und haben einfach beschlossen, wir haben 2 Titel, also machen wir auch 2 Sendungen. Es ist ja vielleicht auch eine besondere Woche, ja, und die Strecke ist lang von Freitagabend bis Sonntagabend. Das und wir, insofern, ja. Herzlich willkommen erstmal zu Folge, wo stehen wir
185.
jetzt? 185. Zu Folge 185. Es ist Montagmittag und wir wollen den Schwung noch mitnehmen. Und
den Schwung ist auch schön.
Ja. Der Titel passt auch nur noch gefühlte 14 Minuten. Tut er das Not?
Ja, das ist
doch die Frage.
Und er ist zugegebenermaßen gut.
Ja, der Titel ist jetzt nicht so schlecht.
Ja, ist wirklich gut. Ja. Tut er das denn Not?
Um es, ja, das
erinnert mich irgendwie immer, es erinnert mich immer so an, ich weiß nicht wieso, jetzt kommt wieder Papa erzählt vom Krieg und Boomer und so, ne? Aber an die alten Werner-Filme. Ja?
Ja.
Ja, tut das denn Not, Werner? Geh mal in den Keller, guck mal, ich glaube, die Russen sind da.
So, jetzt haben auch alle Menschen südlich von Hannover den Titel. Den Titel verstanden. Ja, und im Prinzip, das Schöne an 2 Folgen ist ja auch, wir müssen es jetzt nicht allzu lang machen und können eigentlich direkt reinspringen. Tat das Not oder was? Was war denn das schon wieder? Was war denn das bitte für ein wildes Spiel?
Ja, bin ich zu 100% bei dir. Absolut wildes Spiel. Und ob es Not tut, ich bin ja sowieso immer einer von den Werder-Fans, die komplett desillusioniert oder illusioniert durch die Gegend laufen. Und ich bin eigentlich immer, wirklich immer unzufrieden, wenn Werder unentschieden spielt, egal ob verdient oder nicht, weil ich denke, wenn wir unentschieden spielen, hätten wir auch gewinnen können. Ja, das war in der Tat.
War ja auch so.
Ja, genau. War bei diesem Spiel auch wieder genau mein Gefühl, auch wenn zur Wahrheit gehört, dass wir gerade nach dem Platzverweis von Staye, und da gucken wir ja gleich nochmal drauf, schmerzhaft lange 15, 20 Minuten irgendwie gefühlt schon echt am Schwimmen waren.
Deswegen, ja, es hätte auch ganz anders ausgehen können. Ne? Ja. Also, um es nochmal zusammen, also es war in dem Spiel, war eine Menge drin, was Not tat, aber auch eine Menge drin, was nicht so Not tat. Aber grundsätzlich muss man ja mal sagen, du bist mit einem 3:0 Frankfurt-Call in den Freitagabend reingegangen.
Ja.
Du kannst ja jetzt nicht so unzufrieden sein.
Naja, meine Tipps haben ja nichts mit meinem eigentlichen Empfinden zu tun. Ich tippe ja immer nur, um dem Schicksal ein Schnippchen zu schlagen, wie wir alten Männer sagen. Ja, oder um das Karma auszutricksen oder um den Jinx-Gott zu beschwichtigen. Aber meine Hoffnung und mein Gefühl ist natürlich immer was ganz anderes. Deswegen ist das gar nicht so ab von der Realität, dass ich da an dem Abend trotzdem dann irgendwie aus dem Spiel raus bin und dachte so, verdammt. Und wir hatten ja wirklich auch Chancen. Also es ist ja nicht so, dass wir da irgendwie uns einen zurechtgestümpert haben. Offensiv haben wir uns dann zumindest beim Vergeben der Chancen einen zurechtgestümpert, aber rausgespielt haben wir sie immerhin, ne?
Ja, rausgespielt haben wir sie. Und das tat auch mal Not, muss man sagen, dass man wieder das Gefühl hatte, okay, auch trotz des Ausfalls von Jinma, es geht was nach vorne. Ja, und man darf ja jetzt auch nicht vergessen, das war ja jetzt nun auch kein so schlechter Gegner eigentlich, wenn die alles abrufen würden, was sie könnten, tun sie im Moment auch nicht. Das Stadion hatte eine riesige Erwartungshaltung und Frankfurt hat ja die ersten 10 Minuten auch echt Druck gemacht.
Ja.
Und man hatte den Eindruck, okay, die haben sich das jetzt vorgenommen und ich hatte da wirklich Schiss in the Box, sag ich mal, die ersten 10 Minuten. Die hatten zwar jetzt noch nichts Zwingendes, glaube ich, aber man hat irgendwie gemerkt, okay, wenn man weiß, dass bei Frankfurt im Prinzip alles davon abhängt, was zwischen den Ohren ist und ob die wollen oder nicht, ja, da hatte ich Angst, die ersten 10 Minuten, oh scheiße, die wollen heute.
Das haben wir ja letzte Folge auch gesagt, ne? Also die werden irgendwie mit, keine Ahnung, mit rauchenden Nasenlöchern und blutend laufenden Augen werden die irgendwie aus der Kabine kommen. Haben sie genauso probiert. Und was wir auch gesagt haben, wenn wir das überstehen, dann wird mit jeder Minute, die wir das überstehen, wird die Chance größer, dass wir was landen können. Und das ist dann ja so auch gekommen. Aber ich fand vor allem, dass wir die ersten Minuten, die du gerade angesprochen hast, also gerade auch diese Druckphase, wirklich nicht zuletzt auch überstanden haben, weil wir einfach defensiv wieder deutlich besser standen.
Richtig.
Ne? Und ich fand die Defensive echt gut. Ja.
Genau, ne? Gut, einer hat dann aus Trotz auch das Ergebnis komplett richtig vorhergesagt. Ja. Nur um das nochmal ins Protokoll.
Ne? Du meinst die Persona non grata, die heute nicht an dieser Aufnahme teilnimmt.
Ja. Die Bochum-Podcast-Aktenbehörde wird das so abheften.
Selbstverständlich.
Zu gerade die Aufstellung, ne? Da den Bogen wollte ich schlagen und dann auf den Einstieg in das Spiel, dass obwohl es relativ naheliegend war eigentlich zu starten mit Bittencourt und Schmid als zweiter Spitze, sind wir da gar nicht drauf gekommen in der letzten Folge, ne? Sondern wir waren beide davon ausgegangen, dass entweder Kovnatski, dachte ich, vorne spielt. Oder du hattest
Aruhen.
Woltemade.
Nee, Aruhen, glaub, hatte, ne? Aruhen hatte ich.
Ach ja. Den habe ich mir jetzt für Kickbase gekauft.
Ja, das habe ich gesehen.
Weil ich erwarte große Taten in Leverkusen am. Okay, vielleicht verkaufe ich ihn auch wieder mit 100.000 Gewinn. Mal gucken, ob ich die bekomme. Er steht jetzt bei minus 34 übrigens bei Kickbase. Also,
ich habe keine Ahnung, was das jetzt bedeutet.
Ja, einige. Einige verstehen mich jetzt.
Ja, okay.
Ja. Nein, aber und das ist ja eigentlich einigermaßen aufgegangen. Ne? Also Woltemade saß auf der Bank, das hatten wir beide prognostiziert, dass das mit dem Abgang zu tun haben könnte, aber genauso gut auch mit den Leistungen der letzten Wochen. Mhm. Egal, die Entscheidung war erstmal richtig, weil ich fand vor allem Schmid war dann ein wichtiger Faktor, dass wir es geschafft haben, so nach 10, 15 Minuten. Mhm. Und da war ich wirklich schwer beeindruckt, dass unser Mittelfeld es geschafft hat, die Kontrolle zu übernehmen.
Ja.
Ja. Und es, wir uns von dem Druck ein bisschen befreien konnten. Ja. Wir es geschafft haben, hinten den Ball zu halten und auch ein paar Mal ruhig quer zu spielen. Mhm. Und dass wir dann, wenn im Mittelfeld keiner kam, immer Schmid die Anspielstation war für den langen Ball.
Ja. Und das auch ganz gut gemacht hat. Ne? Und,
fand ich auch.
Ja, und ich muss dazu auch sagen, ich fand sogar, dass wir in den Ansätzen teilweise richtig gefährlich in Richtung letztes Drittel gekommen sind. Und da ist dann aber ein Punkt, der hat mich in diesem Spiel wieder so übermäßig fertig gemacht, weil es halt eben hier jetzt nochmal mehr ins Gewicht gefallen ist, weil er sehr oft ins Spiel mit einbezogen wurde. Entscheidungsfindung Leo Bittencourt. Alter!
Also, obwohl ich ihn ziemlich stark fand, muss
ich
sagen.
Ja, ich auch. Spielerisch fand ich ihn auch wirklich gut. Aber diese letzten Aktionen, dann sind die Pässe ungenau, dann geht der in den Rücken, dann ist die Spielverlagerung irgendwie ungenau und schräg und nimmt halt Momentum raus aus diesen Aktionen, die eigentlich wirklich gut aussehen. So.
Richtig. Er hat auch ein paar wirklich gute Pässe gespielt, fand ich. Also, und er war sehr wichtig, fand ich, zumindest habe ich mir das eingebildet, das gesehen zu haben in der ersten Halbzeit, war die Raumaufteilung, ne? Zwischen Lienen, Schmid, Stähe und Bittencourt.
Ja.
Ne? Und auch Dux. Das hat richtig gut funktioniert. Ja. Und ich glaube, diese Abläufe waren extrem wichtig, um diese Sicherheit zu gewinnen. Ja? Und dass wir es dann geschafft haben, entweder Schmid in den Sprint zu schicken, ne? Oder Dux kam kurz, oder Leo hat sich angeboten. Also das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und man hat wirklich auch gemerkt, wie Frankfurt das gefrustet hat, dass sie immer mehr die Kontrolle verloren haben.
Ja.
Und dann hatten wir ja wirklich wieder, wie in fast jedem Spiel, diesen Moment in der ersten, als wir merken, ey, was wir uns vorgenommen haben, klappt. Mhm. Ja, so. Und wir hatten ein paar Situationen, der eine Ball, ich glaube, das ist ein langer Schlag von Pieper, wo Schmid dann alleine auf Trapp zuläuft, sich eigentlich geil behauptet, auch im Sprint, mit Ball genauso schnell ist und den abschirmt und den Abschluss dann aber wieder nicht hinkriegt. Mhm. Ich glaube, danach war es dann auch abseits, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, so oder so. Aber das war eine gefährliche Situation und dann gab es einen Angriff, wo wir uns so mega geil durchkombinieren, von der rechten Seite über Weiser, Dux und Schmid.
Ja.
Und ich meine, dann geht er durch zu Stale.
Ja. Ja, ja, wo Schmiedi den Ball sogar durchlaufen lässt, ne?
Richtig, ja. Das sah richtig gut aus. Und du merktest, dass sie dran geglaubt haben, ne? Das Stadion wurde ruhiger, plötzlich hörtest du die Werder-Fans, ne? So, und auch auf dem, gerade im Zentrum, alle wuchsen so ein paar Zentimeter. Ey, auch Felix Agu, ja, auf den ich auch echt geschimpft habe hier häufig, hat ein bärenstarkes Spiel gemacht. Fand ich.
Ja, fand ich auch. Was mir sowieso aufgefallen ist, und das ist dann jetzt auch rückblickend auf die letzten Partien, mir jetzt im Spiel gegen Frankfurt nochmal wirklich deutlich geworden, ne? Letzten vier Spiele verloren und die Medien schreiben Werder dann halt eben jetzt auch ein Stück weit wieder in die Krise und Abstiegskampf und so. Aber ich fand, dass du in dem Frankfurt-Spiel gesehen hast, warum, ne? Weil das war jetzt das erste Mal, dass wir wieder eine einigermaßen top besetzte Verteidigung hatten in der Kombination mit Linen und Stay. Ne? Und da hast du gesehen, dass das defensiv sofort wieder stabiler ist, sofort wieder griffiger ist, ne? Sie einfach in viel, viel sortierter und geordneter stehen.
Genau.
Und dass du halt eben daran wirklich sehen konntest, dass Werder nach wie vor eine Bundesligamannschaft ist, die diese massiven Personalausfälle der letzten Spiele einfach nicht so ohne weiteres schlucken kann. So,
richtig.
Ne?
Und, ja, und du hast gesehen, worüber wir auch schon ein paar Mal sprachen, ne? Wie wichtig diese Abläufe sind, die Automatismen, die dir sofort dann Sicherheit geben und du halt nicht nach 10 starken Frankfurter Minuten Zitterbeine kriegst und auseinanderfällst. Ja. Ja, so. Und wir hatten ja auch wieder, wir hatten ja auch wieder so ein paar Zitteraktionen hinten drin, auch von Setti, der ja auch Weltklasse Paraden, also wirklich wieder Genie und Wahnsinn. Ja, so dicht zusammen, aber der hatte da in der ersten Halbzeit so ein paar Sachen, wo er diesen Schuss von Mamouche, der wirklich von der Seite relativ, ne? Ja. So, da siehst du in der Hintertorkamera, dass er gerade in dem Moment guckt er woanders hin und checkt den Raum. Ja. Wer kommt da noch in der Mitte? Und dann zieht Mamouche ab und dann boxt er ihn wirklich, ich glaube, Knauf direkt vor die Füße.
Und muss dann noch hinterhergehen.
Ne? Ja, und rettet ihn dann mit dem Fuß in so einer Harakiri-Aktion. Und
noch mit einem Pressschlag, wo er danach erstmal liegen bleibt.
Alter. Ja, so, und dann spielt er 5 Minuten später so einen geilen Fehlpass nach, ne, auch, wo der zu kurz ist und auch Chaos. Und dann hat er 2 Minuten später wieder Weltklasse-Parade.
Genau, wo er im 1 gegen 1 den Arsch rettet, genau.
Alter, wirklich, Herzinfarkte, Genie und Wahnsinn. Ja. Aber wir haben es geschafft, auch diese Unsicherheitsfaktoren, auch Pieper am Anfang, Alter, was für Timing-Probleme.
Ja, und auch teilweise, also dass ich manchmal denke, Alter, sag mal, passt du mal bitte ein bisschen auf? Also dass er wirklich.
Ja, aber das ist Spielpraxis, ne? Ey, komm, der hat 4 Monate lang mit einem Knöchelbruch gelegen. Ja. Ne? Du musst natürlich, und dann hat er ein paar Mal trainiert, keine Spielpraxis und dann, ne, steht dir Mamouche gegenüber in deinem ersten Pflichtspiel. Das dauert natürlich, ne? Auch der Elfer, ey, was haben wir da für ein Glück? Das ist ein klarer Elfer, wie er sich da an Koch ranhängt.
Ja, wo die ranhängt. Einfach so Rucksack.
Ja, und auch klassisch Spielpraxis, fehlendes Timing, ne? Ja. So, er ist dann diese halbe Sekunde zu spät und denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss irgendwie das verhindern und wirft sich dann ja auf den drauf. Ja,
und ist danach noch so geil empört, als Koch sich beim Schiri beschwert, kommt Pieper noch dazu und sagt, hey, du hast du wohl nicht mehr alle. So.
Ja, wobei man dann natürlich auch mal fragen muss, ob das eine gute Zuordnung ist, ne? Den besten Kopfballspieler Koch dann von unserem Verteidiger mit der wenigsten Spielpraxis.
Ja. Zuordnung Mann ist auch ein Kompliment, ne? So wie Pieper da hinten dran hängt.
Ja. Also, tut er das Not? Ja. Das tut er Not.
Aber jetzt befinden wir uns ja quasi schon in der zweiten Halbzeit.
Also bis zur Halbzeit, das war ja noch 0-0.
Genau. Und ich fand, da sah es auch gut aus. Wir haben, wie gesagt, ja auch wirklich große Chancen gehabt. Also diese Stale-Chance nach dieser geil kombinierten Nummer, das ist einfach, Trapp hält den gut, ne? Aber da siehst du wieder, Stale muss wirklich eigentlich mal irgendwie eine Sonderschicht Torabschluss machen. Ja. Weil der bringt sich ja so oft in gute Situationen, ne, zum Abschluss und vergibt dann oft so kläglich.
Ja. Und das ist ja wirklich mittlerweile schon, es hat ja mehr Tradition als RB Leipzig, dass Stale die erste Großchance des Spiels hat und sie nicht nutzt. Ja. Und man merkt richtig, wenn es zu der Situation kommt, du spürst, selbst wenn du vom Fernseher sitzt, so wie die Angst aufsteigt in ihm. Oh Gott, was mache ich jetzt? So, ne? Und man wünscht sich manchmal, dass er in einen Moment kommt, wo er weniger überlegen kann.
Oder die Umstände so glücklich sind, dass er, erinnerst du dich noch an das, an sein erstes Tor für Werder in Stuttgart, wo ihm der Ball so geil über den Schlappen rutscht?
Ja, wo er gar nicht nachdenkt, ne? Den er irgendwie so mit links, wo er selber nicht damit rechnet. Ja,
genau.
Und dann rutscht er ihm irgendwie übers Schienbein und schlägt oben in den Knick an.
Ja, genau, ne? Ich kann das.
Kann mich dran erinnern. Ja, oder so, dann, oder so Kopfbälle aus dem Gewühl oder wo er einfach nicht nachdenken muss. Aber wenn er. Und das ist ja ganz oft die Situation, dass meistens dann rechts jemand durch ist, den Ball zurücklegt, weil er natürlich der Go-To-Guy ist, der in den freien Raum, den die anderen ihm öffnen, reingeht. Das ist ja kein Zufall, dass er immer in die Abschlusssituation kommt. Ich wette auch seit Wochen, ey, ich werde schon ausgelacht dafür. Ja, jedes Mal tippe ich auf Stehe, erstes Tor. Ja. Immer so 2 Euro. Ne? Das sind Mega-Quoten mittlerweile.
Ja, mittlerweile vor allem.
Und jedes Spiel kommt er auch in die Situation, die ich da vorher reinlese, ja. Und dann vergibt er sie jedes Mal.
So eine Scheiße. Mann. Ey.
Ja. Trotzdem war diese vergebene Großchance, sag ich mal, nur seine zweitschlimmste Aktion.
Ja, ja. Wollen wir erst über seine Rote reden oder wollen wir chronologisch erstmal über die Rote reden, die es eigentlich hätte geben müssen, die es aber nicht gab?
Ich habe viel über deine Pädagogik gelernt und wenn du so fragst, dann gehen wir natürlich chronologisch vor.
Ja, von den Besten gelernt, sage ich nur.
Dr. Bart Franzé.
Ja. ich spiele an auf Ebimbes Foul gegen Duxch, ne? Also
ja.
Das ist ja dann letzten Endes auch die Aktion, die eventuell sogar dafür sorgt, dass Duxch am Wochenende nicht spielen kann.
Und die ja gelb-rot gewesen
wäre. Genau, ich bin gelb vorbelastet und tritt ihm halt voll in die Wade, ne? Und du siehst halt richtig, so wie der Schmerz seinen Körper durchzuckt und er auch sofort runtergeht. Das ist noch nicht mal irgendwie, ach, jetzt überlege ich mal, ich könnte fallen, weil das könnte man als faul werten, sondern richtig. Es tut ihm einfach nur weh, so.
Ja.
Und da habe ich dann noch gedacht, ja, okay, dann pfeift das nicht, aber spät, ja gut, also da hätten wir.
Aber wenn du dann auch noch bedenkst, dass das Foul, ja, dass dieser Tritt in die Wade ja auch noch passiert, während Duxch auf dem Weg Richtung Frankfurter Tor ist. Ja,
genau.
Also tut mir leid.
Ja. Ja. Ist für mich, muss eine klare sein, ja, und dann kommt halt eben. Aber nur nochmal, um auch darauf hinauszukommen, ne? Wir haben uns dann ja letzten Endes in einer Situation wiedergefunden durch die rote Karte von Stay, die dann ein paar Minuten später passiert ist, wo wir dann durch die Unterzahl aus der roten Karte heraus ja wirklich ins Schwimmen gekommen sind. Wenn die Bimbe da gelb-rot sieht und wir als Team mit Überzahl ein paar Minuten spielen, dann kriegt das Spiel eine ganz andere Dynamik und dann kommen wir möglicherweise gar nicht in diesen Schwimmmodus. Ne?
Ja, richtig, genau. Weil das hätte ja das komplette Setting verändert. Ja,
genau.
Ne? Das war ja kurz vor der Pause. So, dann, ne?
Nee, es war nach der Pause. Ja. Kurz nach der Pause.
Oder nach der Pause. Mhm. So, aber nicht viel nach der Pause,
genau.
Oder?
Genau.
Wenn ich mich recht erinnere. Ja. So, und da hast du ja schon den Druck im Stadion und ne, dieses Grummeln, weil die ja, also wenn es bei Werder Mods-Fans gibt, dann aber bei Frankfurt, ne? Also die sind zwar Sechster, aber die spielen natürlich auch einen Scheiß zusammen, muss man mal sagen. Also was halt zumindest, ne? Krösche war dann im Doppelpass und hat das erklärt und es klang wirklich, ja, es klang nach Clemens, also es klingt halt nach einem Team, das genau in diesem Prozess ist. Wir haben das ja letzte Woche auch gesagt. Beide Mannschaften, Frankfurt und Werder, die jetzt aufeinander getroffen sind, stecken ja im gleichen Dings, ja. Also neu formiert, neue Grundordnung, dann Formation gefunden, dann lief es eine Zeit, dann wird das wieder auseinandergerissen. Ne? Bei Frankfurt Verletzung, aber auch Afrika-Cup, Mamou, Skiri und so weiter. Bei uns dann die komplette Abwehr ausgefallen. Ne? So. Und es fand sich wieder, und aber beides war noch so am Struggeln. Und in dem Stadion wurde es ja schon unruhig. Ja. Weil die Fans dachten, ey, jetzt schlagen wir nicht mal dieses Grottenteam Werder Bremen.
Und das ist
das ja, war ja die Stimmung.
Ja, und das ist ja im Übrigen auch genau der Tenor aller Interviews nach dem Spiel gewesen.
Ja.
Trotzdem. Also obwohl das Spiel dann ja noch so eine komische Wendung nahm. Ne?
Und dann stell dir vor, die kriegen da in der 55. oder was, kriegen, ne? So, und wären aber trotzdem unter Druck gewesen, nach vorne zu spielen. Natürlich hätte das komplette Spiel verändert, wenn das so früh passiert wäre.
Genau. Naja, und dann passiert eben genau das, was der Fußballgott uns momentan einfach in schöner Regelmäßigkeit auch antut, nämlich gar kein direktes Spielunglück, aber dann halt eben doch in der chronologischen Abfolge wieder eine Sache, ey Mann. Jens Dähe kommt viel zu spät. Gegen wen, weißt du noch, gegen wen das war?
Gegen einen eingewechselten Stürmer Baoya.
Ah ja, genau. Heißt, ja. Und also wirklich, ich habe das in der Szene gesehen und dachte, okay, ist ein Foul. Als ich dann die Wiederholung gesehen habe, habe ich gedacht, alter Junge, was reitet alter dich denn?
Dann auf X waren dann irgendwelche Standbilder.
Oh, ey.
Und wirklich, also beim Öffnen schon... Ja. Das ist schon, brauchst du schon eine Triggerwarnung, wie er da wirklich mit offener Sohle aufs Knie.
Ey, und dass der Spieler da nicht, also mit allem kaputt vom Platz getragen wird, was für ein Wunder, ey.
Ja.
Und ich hab mir das gerade in der Zusammenfassung angeguckt, ne? Aus verschiedenen Blickwinkeln auch die Szene so vom Spielfeldrand gefilmt. Und du siehst halt, dass Stähe das Foul spielt und du siehst in der Sekunde, wo er den Gegenspieler trifft, dass er hochkommt und sofort weiß, alles klar.
Ja.
Das wird rot.
Ja.
Das Gesicht einfach ihm komplett entgleist, wo du richtig merkst, oh fuck. Oh ja. Ey, Alter. Ja.
Ja, gut, völlig zu Recht. Ja. Und natürlich kann man sagen, also was reitet dich da?
Ja.
Ne? Weil das war ja, also klar will er den Konter stoppen, ne? Das ist ja auch okay und das ist ja auch dann praktisch sein Auftrag, auf dieser Position dann auch mal was Dreckiges zu machen, ne? Aber Alter, doch nicht so.
Ja, und das ist dann, ja, ich habe keine Ahnung, wie sowas dann letzten Endes auch im Strafmaß beurteilt wird, ne? Aber da kannst du dich echt nicht beschweren, wenn du da 4-5 Spiele zugucken musst, oder?
Ja. Und ich sag dir ganz ehrlich, das andersrum.
Ja, wir werden ausgeflippt, ne?
Also wirklich, das geht nicht, ne? Ich sehe halt gerade nochmal irgendwie auch bittere Geschichte. Dino Topmöller macht das einzig Richtige, nachdem Ebimbe da verschont wurde, hat er ihn ja ausgewechselt,
sofort,
eine Minute später, ja, und bringt ausgerechnet für ihn diesen Baoya,
ja.
Der dann bei uns die gelbe, aber ja, okay, aber auch bei Stay, dann gab es ja noch Erklärungsversuche, er wollte zum Ball, nee.
Ja, nee, also.
Also der Ball ist selbst in diesem Standbild, wo noch alles verzerrt ist, weil das Tempo so hoch ist, ne, ist der Ball schon irgendwo unten am Rand und.
Ja, und selbst wenn du da zum Ball willst, denn dein Fuß mit offener Sohle hat einfach in der Höhe nichts zu suchen.
Nee,
null.
Und da ist auch, und ganz ehrlich, da ist auch der Ball eher selten.
Ja.
Auf der
ja,
Höhe.
Allerdings.
Wo der Gegner
bei Leo Bittencourt?
Ja, okay. Nee, okay, müssen wir leider. Und das tut natürlich wirklich weh ohne ihn. Ich tippe auch mal auf 4 Spiele, werden das mindestens eher 5.
Ja.
Und wenn du dir überlegst, dass wir nur noch 6 haben.
Ja, oh Mann, ey. Ja, das wird, dann, da gucken wir ja gleich nochmal kurz drauf. Das wird jetzt wirklich dann nochmal bitter, die nächsten Spiele.
Wird er im letzten Spieltag gegen Bochum. Zu Hause wird er wieder da sein. Ja, vor allem auch bitter, weißt du, weil ich fand auch, du hast das ja eben schon angedeutet, ne? Diese Stabilität und auch, da muss ich wirklich mal, ich habe mich beeindruckt, dass wir so viel Qualität und auch schon Ruhe mitgebracht haben, dass wir da in der ersten Halbzeit so gut im Zentrum aufgetreten sind.
Ja.
Lag auch daran, wie geil das mittlerweile klappt mit Stähe und Lien.
Ja, genau. Linen.
Ne?
Wir kriegen immer wieder einen über den Dötz gezogen dafür, dass wir Linen sagen. Wir müssen uns an Ewald erinnern, wenn wir von ihm sprechen.
Ja, ich habe jetzt bei Eintracht Frankfurt Social Media stand Lünen.
Ja, das habe ich sogar in der einen oder anderen Zusammenfassung vom ZDF oder von Sport1 gehört. Lünen.
Ja. Okay, und wie heißt er jetzt, damit ich es mir einmal...
Linen. So wie Ewald.
Okay, dann mach ich, tätowier mir das.
Ja. Auf die Stirn.
Nein, aber wenn du dir überlegst, ne, dass das ja ein Mittelfeld ist, immerhin, mit Götze und Shaibi und Knauf und so, ne, das ist ja wirklich ein spielstarkes Mittelfeld.
Ja.
Und wir haben das ja wirklich dann geschafft, da die Kontrolle zu uns zu ziehen. Und diese Kombination aus diesem Körperstaye und Bittencourt, ne, und Linen dahinter als Stealer sozusagen, ne, der halt wirklich viel mit Auge macht und so eine Art Libero ja spielt dahinter und Bälle abfängt und so.
Ja.
So eine Art Mittelfeld-Quarterback, das hat mir schon richtig gut gefallen.
Ja.
Ey. Und wenn ich noch rausheben will, mit Schweizer, tut mir leid, ey, du siehst, ob du ihn hast oder ob du ihn nicht hast.
Ja, das stimmt, auch wenn man ihm in der einen oder anderen Situation auch mit Blick auf Chancen kreieren, ein ums andere Mal wieder sagen kann, Alter, nicht so verspielt und mal ein bisschen geradliniger, dann machen wir da auch noch eine Bude.
Okay, aber das ist auch sein Auftrag auf der anderen Seite. Er ist der Mann, der die Freiheit hat, ne? Das Eins gegen Eins. Ja. Und man so, und er ist ja auch der Mann, der, ich sag mal, die Risikoentscheidung, der die Verantwortung nach vorne trägt, ne? Und er kreiert viel und da ist dann aber halt auch manchmal, klappt es dann halt nicht so, ne? Aber man da, das darf man halt auch nicht vergessen, dass da halt auch viel, also wer viel macht, macht halt auch dann mal Sachen falsch.
Um da, ne? Und um da mal dem Geraune der Deichstube Rechnung zu tragen, bleibt er oder geht er?
Och ey, das, wer kann das sagen? Ich kann mich nur daran erinnern, dass es solche Stories, wie sie da jetzt stehen, die lese ich von Mitch Weiser ja auch nicht zum ersten Mal.
Ja, wollte ich gerade sagen, das kommt immer wieder hoch, ne?
Ne, ich glaube, der fühlt sich schon ganz wohl bei uns. Ja. Und es ist ja auch die Frage, es muss ja auch erstmal jemand Attraktiveres kommen. Sag ich mal.
Ja, sie sagen ja ins Ausland, ja, keine Ahnung. Ich wollte
auch da muss erstmal jemand Attraktiveres kommen, ne? Auch in Spanien im unteren Tabellendrittel, da hast du zwar besseres Wetter, aber ob das jetzt unbedingt geiler ist, wenn du das Gesamtpaket betrachtest.
da bist du zugegebenermaßen genauso wenig objektiv wie ich, aber ja.
Warum?
Naja, weil wir halt Werder-Fans sind und sagen, wie kann man denn überhaupt bei einem anderen Verein spielen wollen als bei Werder Bremen?
Nein, aber guck mal, das ist natürlich auch, ne, klar. Ich glaube, wenn der ein fettes Angebot kriegen würde, nochmal, keine Ahnung, 2 Jahre Dortmund jetzt mal gesponnen, ja? Ja. Oder Stuttgart will ihn nochmal oder so, ne, die halt mehr bezahlen und er hat einen sportlichen Mehrwert und auch noch vielleicht fußballerisch ein bisschen mehr Spaß als bei uns, ja, dann macht er das.
Aber Alter.
Das kann ich total nachvollziehen. Aber in Spanien wird sich kein Top-6-Club bei Mitch Weiser melden. Da wartet keiner auf den. So, und jetzt mal als Beispiel, ja, oder in Italien oder so. Da ist das dann vielleicht ein Platz 13-14-Club. Und wenn du dann das Gesamtpaket siehst für einen, warte mal, wie alt ist ein Mitch? Ist ja nun auch schon.
29, ne?
So, 29. Das heißt, der macht jetzt nochmal einen Vater. So, der hat schulpflichtige Kinder, der hat eine Frau und so weiter. So.
Ist der Papa?
Also, das heißt, weiß ich nicht genau, ich gehe jetzt mal von aus.
Okay.
Otto Rehhagel hat früher immer gesagt, meine Jungs sollen alle früh heiraten und Kinder kriegen, dann sind die nicht so viel unterwegs.
Ja.
Ja? So, aber weiß ich nicht. Aber Hashtag Lebensentscheidung. Ja. Und ob du jetzt bei San Sebastian mehr Geld verdienst als in Bremen, das ist ja auch nochmal dahingestellt. Also ich glaube nicht, dass er jetzt ewige Treue Werder Bremen im Herzen hat, aber ich glaube, dass natürlich die Hürde, also da muss auch schon jemand kommen, glaube ich.
Ich glaube per se, dass es 2 bis 3 Ligen gibt, wo selbst die Mittel- bis Unterklasse-Teams besser zahlen als Werder. Ist, glaube ich, mittlerweile wirklich so, also gerade England und Spanien.
Okay.
Aber ich bin in der Sache bei dir. Die Frage ist halt, wie hoch gewichtet er? Ich will nur mal im Ausland spielen.
Ja, ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das hätte er ja schon lange machen können. Ich glaube eher, die größere Gefahr bei Mitch Weiser sind so Teams wie Hoffenheim oder so.
Aber das macht er doch nicht. Also, guck mal, genau diese Sache hat er doch in seiner Karriere schon 3-mal genauso entschieden, wie du es gerade an die Wand geworfen hast. Und ist dann bei einem Bundesliga-Club, wo der Konkurrenzdruck auf seiner Position größer ist als bei Werder, immer auf der Bank gelandet. Leverkusen,
ja,
Bayern.
Ja, aber wenn du 30 wirst und das ist dein letzter fetter Vertrag und Hoffenheim legt pro Jahr 800.000 mehr drauf,
ja,
dann ist das natürlich auch ein Argument. Wir haben letzte Folge ausgiebig über Motivationen und Motive für Wechsel und wie unterschiedlich das ist. Ja. Ne? Also, und auch da, bevor da Leute auf Ideen kommen, ja, Mitch Weiser ist 29, wird 30 Jahre alt, er ist 3 Jahre jünger als Ole Werner, ja, und hat 8-mal so viel verdient in seiner Karriere schon, ja, der wird seine Entscheidung nicht davon abhängig machen, ob Ole Werner oder Clemens Fritz jetzt 3 nette Worte zu ihm sagen oder
ja,
nicht.
Das, ja, das
glaube ich. Nur, falls da jemand auf den Gedanken kommt.
Ist ja jetzt zugegebenermaßen auch wieder sehr viel Rumgestochere im Nebel. Aber lass uns doch das Spiel nochmal eben zu Ende betüdeln.
Apropos Rumgestochere, lass uns doch mal zum 1:0 für Werder Bremen kommen.
Ja, wobei da ist ja nun ausgerechnet mit Rumgestochere nicht viel. Würde mich mal interessieren, was du denkst. Ne? Letzten Endes steht unterm Strich ein Kopfballtor von Tuta. Nach einem
Nee, das 1-0.
Das 1-0 für uns, Entschuldigung, ja, das war der. Ich bin schon wieder beim Ausgleich, weil ich mich schon wieder in Rage reden will. Das 1-0 für uns ist auch ein Freistoß aus halbrechter Position, ne?
Ja.
Was Staye dann mal wieder flach und nicht platziert genug verwertet, aber Trapp zumindest zu einer Abwehr zwingt, die man ohne Umschweife als nur mittelgelungen bezeichnen kann. Der Ball landet bei Veljkovic vor den Füßen und er hat nicht mehr viel Mühe, den Ball reinzudrücken.
Richtig. Was wohl, wie man danach lesen konnte, eine abgesprochene Variante ist. Ne? Man muss überhaupt sagen, fand ich die Standards von Dukšan gut. Fand ich in diesem Spiel mal wieder. Die waren alle gefährlich. Das Ding auf Staye, glaube ich auch, war das seine Flanke? Ja, ne? Ich meine auch.
Ne?
Der Kopfball war gut, ne? Und auch das wohl insofern zumindest nicht purer Zufall.
Bei welchem Kopfball bist du?
Die Flanke von Staye.
Vor dem Tor?
Als dass die Flanke.
Das war mit dem Fuß. War nicht mit dem Kopf, das war mit dem Fuß.
Mit dem Fuß, ja. Ja, entschuldige. Aber dass der Ball da hin sollte und Veljkovic da nicht aus Zufall stand, sagen wir mal so.
Deswegen. Und dann ist ja genau das passiert, was du eben gerade schon beschrieben hast. Dann wurde es echt unruhig im Stadion, ne?
Ja.
Also da hast du dann auch schon gemerkt, wenn der Ball dann bei Trapp war hin, dann fing die schon an zu pfeifen und so. Und an dem Punkt habe ich noch gedacht, das Tor ist gefallen nach der roten Karte an Staye?
Nee,
davor, ne?
Ja.
Genau. Und Pieper war aber schon runter. Pieper hatte sich, weil ich hatte im Torjubel dann nochmal Latini gesehen. Der ist dann ja für Pieper gekommen.
Genau, Pieper ist runter 51. Noch vor Dina Ebimbe.
Ja.
So, und oh, bitter, ne? Ja. Aber halt auch wieder, muss man sagen, ein Moment, an dem man gespürt hat, wie überhaupt, hat ja auch Friedel danach gesagt, dass das Team intakt ist.
Mhm.
Ne? So, da war ja wirklich, also er saß da ja wirklich und ich dachte, oh Mann, komm auf den Arm, Amos.
Ja, wirklich.
Komm auf Amos. Weil, ne, und dann die Ersatzspieler waren da und also wirklich, ne, und auch Pieper, ich glaube, er hätte so gern weiter geholfen.
Ja, und ich glaube, dass er einfach echt Schiss hatte, ne?
Ja. Aber es ist jetzt nicht der gebrochene Knöchel nochmal, ne?
Ich weiß es ehrlicherweise nicht genau und Werder hat sich dazu auch nicht verhalten, aber er hat sich auf jeden Fall an dem Fuß, an dem betroffenen Fuß behandeln lassen.
Ja.
Aber, und das war ja dann, das haben dann alle irgendwie als in Anführungsstrichen positives Zeichen gewertet. Er konnte gehen, er musste danach nicht auf Krücken irgendwie durch die Gegend laufen.
Ja.
Sie vermuten, / hoffen, dass es jetzt nur etwas mit dem Sprunggelenk ist. Aber es wird trotzdem dazu führen, dass er wahrscheinlich jetzt erstmal wieder ausfällt. Und das ist natürlich mit Blick auf das, was uns auch personell jetzt irgendwie was ansteht, doof.
Ganz ehrlich, ich habe da die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass er ausfällt, weil das klang eher so, als hätte er einen Schlag gekriegt und dann auch viel natürlich im Kopf die Angst, wie du angesprochen hast, ne, weil das halt derselbe Knöchel war. Aber es ist wohl Sprunggelenk und wer weiß, vielleicht ist auch nur eine Prellung und ein Angsttrauma.
Ja, willkommen in meiner Welt.
Ja, ich hatte mal einen Trainer, der gesagt hat, das kannst du rauslaufen, rauslaufen.
Tritt auf. So.
Also da stand es noch, da waren wir noch 11-11.
Ja.
Dann geht Werder in Führung und wir dachten alle, okay, es ist auch nicht unverdient.
Ja, genau das.
Ja.
Ja, habe ich dann wirklich auch gedacht. Und die nächsten Minuten liefen, du musst mir chronologisch mal ein bisschen helfen. Die nächsten Minuten liefen dann ganz gut bis zum Platzverweis. Ne?
Genau.
Wir waren relativ sicher dabei, wir waren gestärkt durch das Tor, das wirkte alles sogar stabil.
Genau, aber Frankfurt hat dann Druck gemacht und auch aufgemacht.
Mhm.
Ne? Die haben dann die Spieler gewechselt, die haben uns unter Druck gesetzt. Wir hatten dann hat Friedel die gelbe Karte bekommen,
die fünfte.
Weil er nur noch stoppen, auch ganz bitter. Mhm. Auch Marco Friedel, auch danach das Interview war stark, aber ausnahmsweise war es vorher auch auf dem Platz so stark, dass er sich die starken Worte auch erlauben konnte. Ich finde wirklich auch, der Junge hat echt einen Sprung gemacht dieses Jahr.
Ja.
Ne? Und das ist hoffentlich die Entwicklung, die er jetzt vorgelegt hat, wo so andere, wenn die nachziehen, also diesen Step, den Friedl jetzt gemacht hat, von einem stabilen zu einem, ich sag mal, zu einem guten Bundesligaspieler, wenn so Stähe, Lienen, wenn die auch noch alle hinkriegen, Schmied, ja, dann ist mir gar nicht so bange.
Und weißt du, genau, übrigens, dann kommt ich möchte eine, ganz kurz eine Sache dazu sagen, weil mir das, weil wir darüber auch schon vor ein paar Monaten mal gesprochen hatten, von wegen, wie wirkt Friedl als Captain, ne? Ich finde, ja, dass der sich auch in dem Kontext total gemacht hat.
Ja.
Auch nach außen hin als Captain aufzutreten. Und das, da merkst du halt eben, wenn der Leistung bringt, ja,
ja,
wirken solche Ansagen und solche Interviews gleich ganz anders. So, und er ist für mich mittlerweile der defensive Führungsspieler, ne, den wir damals noch gefordert haben.
Ey, er ist jetzt der Captain, den wir uns immer gewünscht haben.
Genau.
Und das ist halt, wie gesagt, auch da, ne? Haben wir tausendmal drüber gesprochen, wie viel ist zwischen den Ohren.
Ja.
Sein Auftreten ist natürlich auch ein ganz anderes, wenn er auch die Leistung gerade geliefert hat.
Ja,
ja, so. Und natürlich, denkt das weiter, Küchenpsychologe Dr. Siegert, ja, natürlich wird das dann auch vom Team, an das sich die Kritik richtet, auch ganz anders wahrgenommen und akzeptiert, wenn die von jemandem kommt, der auch mit guter Leistung vorangegangen ist und nicht nur die Fresse aufreißt. Und nicht die anderen Spieler die Möglichkeit gibt zu sagen, was willst du denn?
Ja.
Ja, so. Und so war das aber leider auch bei Friedl noch vor einem halben Jahr.
Ja.
So. Und so wächst diese neue Struktur zusammen.
Mhm.
Ja? So. Und du hast wieder einen, ich sag mal, jemanden, der in diese Füllkrugrolle reinwachsen kann mit Friedl.
Mhm.
Ja? Weil er das halt auch Woche für Woche mittlerweile untermauert.
Ja. Ja, und nächste mittlerweile Woche sich halt auch hinstellen und sagt so, ey, Alter, ganz ehrlich, ne, wir schnuppern am Europacup, ja, und dann geben wir es aus der Hand, ich hab keinen Bock hier laufend nur um die goldene Ananas zu spielen.
Ja.
So, das ist dann ja auch eine andere Art von Selbstverständnis, die, was du gerade sagtest, die ja auch eine Nachricht an das Team sendet. So, ja.
Richtig.
Hängt euch mal gefälligst genauso rein, wie ich das tue. So.
Ja, genau. Aber vom halben Jahr den gleichen Satz und die Teamkameraden hätten gesagt, ey, Alter, die einzige Ananas bist du hier.
Ja, das stimmt, ne?
Du spielst wie die goldene Ananas, Captain.
Ja.
So, und jetzt ist das halt ein anderer Schnack.
Ja, ja, genau. Ne?
Klar.
Naja, und dann sieht Stay Rot, dann wird der Druck von Frankfurt noch größer. Wir kommen dann ja wirklich auch richtig ins Schwimmen. Und dann fällt dieses komische 1:1.
Ja, was dann halt normal ist, dass wir dann unter Druck geraten, glaube ich, kann man leider nicht vorwerfen.
Nein.
Ja, die sind gut gerannt, haben wirklich, waren an ihrem Limit, führen 1-0. Dann kommt wieder und wieder ist es eine dumme oder zwei, drei dumme Momente, die dann das Spiel drehen. In dem Fall die offene Sohle gegens Knie von Stelje, die das Spiel kippen. So, und dann fällt ein paar Minuten später, gar nicht viel, warte mal, kann ich gucken.
3 Minuten, ne?
3 Minuten. Mhm. So, tut er das Not.
Ja, wirklich. Und dieses Gegentor beinhaltet gleich 2 Punkte, die für mich das Tor hätten verhindern können, wo ich danach dann im Nachgange auch bei X hämische Sprüche kassiert habe. Deswegen würde mich mal interessieren, was du dazu denkst. Punkt 1.
Erzähl doch.
Punkt 1. Für mich ist das ein Torwartfehler. Ist komischerweise auch medial überhaupt nicht besprochen worden, auch gar nicht angemerkt worden. Für mich
von Setti ein Torwartfehler.
Ja. Also das Tor fällt ja, weil Tuta ihn mit einem simplen Lob überköpft. Ja, also mit einer Bogenlampe, die über Zetti rübergeht. Wenn man sich die Szene mal genauer anguckt, bei der Flanke macht Zetti 2 Schritte raus, sieht, er kommt nicht ran und bricht seinen Ausflug ab. Und in meinen Augen...
Das höre ich jetzt aber nicht zum ersten Mal. Solche Beschreibungen hatten wir schon häufiger in den letzten Wochen.
Ja, in den letzten Wochen, aber im Kontext dieses Spiels ja bislang offensichtlich, zumindest öffentlich noch nicht.
Nee.
Und dadurch steht er für mich an einer Position, wo so eine komische Kopfballbogenlampe, da ist ja null Druck hinter, ist ja einfach nur ausgeguckt,
ja,
wo er einfach keine Chance mehr hat, an diesen Ball ranzukommen. Und das ist für mich eine Situation, wo du, wenn er sich frühzeitig entscheidet, auf der Linie zu bleiben, steht er anders. Dann ist ein Überköpfen nicht möglich, ja.
Okay, und du meinst, man hätte auch, wenn er auf der Linie bleibt, Veljkovic war ja da.
Ja.
Und ich ahne, was dein zweiter Punkt ist gleich.
Genau. Ja, genau.
Aber Veljkovic ist ja da, ist eigentlich besser positioniert.
Genau.
zum Ball und steigt ja auch im richtigen Moment hoch. Ja. Und du meinst eigentlich, warum kommt Setti da überhaupt raus und steht dann im Niemandsland? Er muss eigentlich sehen, dass Veljkovic den hat.
Ja, beziehungsweise, genau. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass genau der Gedanke der Grund war, warum Setti dann abbricht.
Okay. Ne?
Aber...
Und da sind, wir beim im zweiten. Idealfall sieht er das ja vorher und muss gar nicht abbrechen.
Ja, genau. Also naja, die Frage ist halt, ne, wenn der Fokus auf dem Ball liegt, der ja von der anderen Seite des Spielfeldes kommt, ob er Veljkovic dann erst wahrnimmt, als er sich umorientiert, egal. Aber da kommen wir zum zweiten Punkt.
Weil er den Ball verfolgt, genau. Ne? Ja, verstehe.
Genau. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt und für mich ist das ein pfeifenswürdiges Foul an Veljkovic.
Ja, ne, das wollte ich nämlich gerade sagen.
Weil ich habe gerade dafür habe ich wirklich Sprüche gekriegt bei X, ne? Und der berührt ihn doch überhaupt nicht. Das ist kein wilder Kontakt, das ist kein großer Zweikampf, aber für mich ist halt entscheidend, dass Veljkovic den Ball kommen sieht und seinen Kopfball ja timet. Ja, also ja, er sieht den Ball kommen und er sagt sich im Kopf, okay, ich muss genau jetzt von hier an abspringen, um den Ball klären zu können.
Und er geht ja auch schon hoch im richtigen Moment.
Genau, oder? Richtig.
Doch, ja.
Und wenn du dann in der Luft den Kontakt kriegst und du aus dem Gleichgewicht gebracht wirst und dadurch nicht mehr an den Ball kommst, wo du dich doch eigentlich gut ins Timing gebracht hast für den Abwehrkopfball, dann ist das für mich ein Foul, was man pfeifen muss, weil Veljkovic keine Chance mehr hat, das zu korrigieren, weil er in der Luft ist. Ja,
Entschuldige.
Ja. Hm? Ja, genau, ich wollte nur sagen, das ist für mich was, ja, das ist eine leichte Berührung, aber die ist ja ursächlich dafür, dass er nicht an den Ball kommt, zu dem er sich ja richtig positioniert hat, richtig abgesprungen ist und wo er im Normalfall ohne Kontakt den Ball klärt und das Kopfballduell gewinnt. So, und dann ist das für mich auch ein Foul, was man pfeifen muss.
Ja, ich bin komplett bei dir, ich sehe das nämlich auch so. Das sieht nach so wenig aus, ne? Aber es ist ein Foul, weil es ja mit der Hand passiert. Genau. Ne? Also es gibt ja der einzige Kontakt zwischen Tuta und Veljkovic, ist ja Tutas Hand im Rücken während des Sprungs. Und es ist, glaube ich, auch nur eine Hand.
Ja, genau.
Während des Sprungs. Genau. Und es ist so ein ganz leichter Touch.
Ja.
Aber wenn es diesen leichten Touch gäbe, wenn zwei Körper nebeneinander hochgehen, dann ist es Körper.
Ja.
Aber wenn du nur die Hand zum Schubsen einsetzt,
und noch viel mehr,
bin ich komplett bei dir.
Und noch und vielleicht, um das noch ganz kurz, nur um das noch klarer zu machen, wenn Veljkovic in dem Moment, wo er die Berührung von Tuta bekommt, beide Füße am Boden hat, ist das nichts. Gar nichts.
Richtig, exakt.
Genau. Aber er ist in der Luft und wird dadurch einfach aus der Flugbahn gebracht. So.
Richtig. Ja. Und er hat den Vorteil, im Kampf um den Ball hat er die bessere Position.
Genau, exakt. Genau.
Ja. Und, exakt. Und wird mit einem Mittel um diese Position gebracht, das einfach nicht erlaubt ist, nämlich mit der Hand zu schieben.
Genau, richtig.
Und da musst du nicht mit Anlauf oder Boxen, wie wenn man voreinander steht, sondern wenn du halt keinen Boden unter den Füßen hast, dann reicht das.
Oh, für diese Unterhaltung werden wir wieder so geile Sprüche und Mails kriegen, wette?
Ja, das kann sein, aber ich sehe das auch so. Ja. Das mit Zetti den Fehler, das muss ich mir nochmal angucken. Ich finde auch, dass es irgendwie komisch aussah, dass der Ball so über ihn rüberfliegt.
Mhm.
Aber da fehlt mir so ein bisschen die Erfahrung beim Torwartspiel, dass da natürlich schon einen großen Unterschied macht, ob du zwei Schritte weiter vor oder auf der Linie stehst.
Ja, aber das interessiert mich mal. Also guck dir das mal an und sag mal, was du denkst. Würde mich mal interessieren, ob du das nachvollziehen kannst.
Das notiere ich mir als Hausaufgabe.
Ja, sehr gut. Aber unterm Strich würdest du sagen, glücklicher Punkt, verdienter Punkt?
Beides.
Okay.
Also ich finde den Punkt absolut verdient, haben wir uns absolut verdient und nicht nur, weil Frankfurt schlecht war oder nicht wollte, sondern ich hatte auch schon den Eindruck, zu Anfang haben die sich zumindest ein bisschen bemüht, die Saison auf ihre Seite zu ziehen. Ja. Und wenn man bedenkt, was das für die für eine Chance war, Freitagabend Flutlichtspiel im Kampf um Europa-League-Plätze, dann ist das ein absolut verdienter Punkt, weil wir auch gut mitgespielt haben, genauso gute Chancen hatten.
Ja, und unter dem Aspekt der letzten Wochen ist das schon auch, finde ich, mit Blick auf das, was Werder geleistet hat, bemerkenswert. Also das hätte ich nicht erwartet, dass sie dann so eine Leistung abliefern, unter den Rahmenbedingungen, die du gerade gesagt hast. Ne? Frankfurt zu Hause, Flutlichtspiel, es geht um die internationalen Plätze und Werder hat dann wirklich Paroli geboten.
Ja, und Werder ja, wie gesagt, auch aus vier Niederlagen, schlechter Stimmung und so weiter. Und das ja auch kein Zufall war, dass Friedel danach dann meinte, und das ist wieder Hashtag alles zwischen den Ohren, ja, wie wichtig das war, da nochmal Gespräche zu führen. Ne? Er meinte, die hatten jetzt nicht so diesen klassischen Krisen-Kegel-Grill-Abend, ja, wie das früher war. Jetzt sitzt die Mannschaft mal zusammen.
Ja.
Und dann mal, ne? Also das, was bei Bayern München eigentlich ja, genau, dreimal täglich nötig wäre.
Die Neuruhr-Geschichte. Hier, Kasten Bier, ich schließe die Kabinentür ab und dann redet ihr mal.
Ja. So, ihr kommt ja erst wieder raus. Ja. Ja. Ne? Und diese ganze Aufregung und wollte mal der Abgang und Ding. Und we named it. Ja. So, und dass Friedel dann meinte, die Führungsspieler haben sich Anfang letzter Woche haben sich zusammengesetzt so und haben gesagt, Leute, das geht so nicht. Wir können mehr und wir können nicht immer nur rumlabern. Und dann hat es wohl viele Gespräche in kleineren Gruppen oder Vier-Augen-Gespräche gegeben. Und er meinte, da war er dann beteiligt, Leo Bittencourt beteiligt und dann und sagte ganz viel auch Miloš Veljković.
Weil ne, der ja der Französisch spricht.
Richtig, ja, ne? Man meinte Friedel, sehr sprachbegabt.
Ja, ja. Ja, so wie ich.
So wie du, zumindest Französisch. Also Dr. Bad Fratze, das ist Französisch. Ja,
genau. Professor Dr. Küchenpsychologe und ich habe auch einen Bachelor in Französisch.
Ja, Bachelor. Ja,
ein Bachelor, genau.
Ein Bachelor. Nee, aber der da wohl scheinbar eine sehr wichtige integrativer Faktor ist im Team und der vielleicht deswegen auch sehr, sehr wichtig sein wird für die weitere Entwicklung von Keita und Alvero. Mhm,
ja. Ja, du, also müssen wir glaube ich nicht, nicht drüber, aber ehrlicherweise muss man auch sagen, das ist ja dann letzten Endes auch was, was diese Saison ja mehrfach deutlich geworden ist, ne? Dass die Mannschaft sich zwar immer auch wieder in diese komischen Formlöcher manövriert durch keine Ahnung, Schluri oder Larifari, aber sie auf der anderen Seite auch mehrfach schon gezeigt haben diese Saison, dass dann in genau diesen Situationen trotzdem auch die Mannschaft so intakt ist, dass sie es dann schaffen, wenn sie den Ernst der Lage erkennen, sich dann irgendwie an den Haaren selbst wieder aus dem Schlamm zu ziehen. So.
Ja. Ja. Und trotzdem, ne, kannst du dir das vornehmen und Werder Bremen ist abhängig davon, ja, wie gut das Team zusammenhält und Ubuntu, wir haben es tausendmal gesagt, ne? Und trotzdem ist das immer noch keine Garantie, dass du Spiele gewinnst. Ne? Mhm. Gegen Wolfsburg war das ja auch von der Einstellung zu Anfang okay, aber es gibt dann halt immer wieder Dinge, die, und dafür sind wir halt einfach noch nicht gut genug, individuell vor allem, dass wir durch einzelne Fehler, einzelne dumme Entscheidungen, blöde Momente, Schlurigkeit, so durch drei, vier Momente Spiele dann verlieren, wie gegen Wolfsburg, die ja nun wirklich auch noch scheißer gespielt haben als wir letzte Woche, Entschuldigung. Ja, aber die individuelle, so, ne, und in dem Fall hat's gereicht, jetzt in Frankfurt, gut, das war echt eine Top-Leistung, fand ich, auch man hat gesehen, wie gut uns Cin mal in dem Spiel getan hätte, ey, Mann.
Nicht auszudenken.
Aber ne, das war gut, aber trotzdem, das muss Woche für Woche. Ne? Wenn wir da nicht an unser Limit kommen, dann und wir machen zwei Fehler pro Spiel, dann kann es auch sein, dass wir gar nichts mehr gewinnen. Ja. So.
Trotzdem
auf der anderen Seite,
ich wollte sagen, wir trotzdem sind es jetzt dann halt eben auch durch die Ergebnisse am Wochenende schmilzt der Vorsprung auf die Abstiegszone so ein bisschen ab. Also wir haben jetzt 8 auf den 16., 9 auf den 17. Das ist bei 6 noch ausstehenden Spielen eigentlich komfortabel, aber wir haben schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Macht's dir Sorgen?
Ja, ein bisschen schon.
Ja, ne?
Aber wir haben ja noch andere Player im Spiel. Ja, wenn du zum Beispiel gerade eben, ne, war meine letzte Meldung, die ich heute geschrieben hatte, ich habe heute wieder Frühdienst gehabt. Ja. VfL Bochum entlässt den Trainer. Mhm. Ja, so, das ist natürlich auch, ey, vom 29. Spieltag, und eigentlich hatte man den Letzter auch schon gefeiert, weil Bochum war ja auch mal Elfter und hatten eine Wahnsinnsserie gespielt und waren jetzt eigentlich auch nicht so schlecht, aber weißt du, was denen passiert ist? Die haben jetzt in den letzten 2 Wochen, ne, die haben vor 2 Wochen zu Hause Darmstadt gehabt und jetzt auswärts Köln und dachten in 2 Wochen jetzt, heute, wir sind aus allem raus. Und dann haben sie gegen Darmstadt zu Hause 2-0 geführt und haben noch 2-2 gespielt. und führen in Köln ja. beim direkten Konkurrenten bis zur 88. Ja. oder so.
Nee, bis zur 90.
90. Und verlieren. Und dann hast du statt 6 Punkten, die du sicher hattest, ja, hast du nur einen. Ja. Genau. Jetzt wird der Trainer entlassen und so weiter. Kommt eine ganz andere Dynamik rein, wo du nicht weißt, wo sie rauskommt. Und sowas ist ja auch noch drin. Ey, Wolfsburg, Abstiegsgefahr plötzlich.
Ja, genau. Weil sie da zu Hause das Ding komplett herschenken.
Ja, ja, und also da sind noch einige Unbekannte drin. Ja. Aber ich habe trotzdem, also das hat mir kein gutes Gefühl gegeben, dass Mainz und Köln gewonnen haben.
Ja, und jetzt hat die Deichstube heute so eine komische Nummer aufgemacht, die passt ja auch komplett in diese Kerbe. Von wegen, oder was heißt die Deichstube? Fritz hat sie eigentlich mehr aufgemacht, indem er jetzt irgendwie sich nochmal genötigt sah, öffentlich auch nochmal demonstrativ Partei für Ole Werner zu ergreifen. Und er hängt das auf an der anhaltenden Kritik an Werner. Medial und wahrscheinlich dann auch in der Öffentlichkeit bei den Fans. Ich habe mich darüber ehrlicherweise gewundert. Kannst du mir mal sagen, wie deine Wahrnehmung ist? Ist die öffentliche Kritik an Werner wirklich so groß, dass man daraus einen konstanten Druck ableiten kann, der eine Gefahr in sich trägt, dass da irgendwie was kippt? Kannst du mal sagen, ob sich die Wahrnehmung...
Ja, wir haben da ja auch schon immer mal wieder drüber gesprochen, ne? Jetzt auch im Zusammenhang da mit dem Woltemade-Abgang und so weiter. Ne? Das, und es gab ja immer diese einzelnen Stimmen, alle raus, Ole Werner, ne?
Ja, aber dass dann der Verantwortliche sich wirklich genötigt sieht, da auch öffentlich Stellung zu beziehen, weil ehrlicherweise, ich glaube, die Bild oder so hat vor ein paar Tagen mal gemacht, wird Werner zum Problem für Werder oder so, aber das ist die Bild. Also gerade in Bremen, im Werder-Kontext, ist die Bild ja nun, also...
Naja, gut, okay, ne? Aber das multipliziert sich dann natürlich auch, ne? Wenn da irgendeine Schlagzeile dann erstmal unterwegs ist. Ja,
aber ich habe im Stadion nie das Gefühl, dass die Stimmung so breit gegen ihn ist.
Nein, habe ich ehrlich gesagt noch nicht eine Sekunde das Gefühl gehabt. Ja. Und auch hier in meinem Werder-Umfeld, niemand ist ernsthaft der Meinung. Und alle wissen ja, vielleicht nochmal, lass doch mal einen ganz kleinen Schwenk machen. In der letzten Folge haben wir ja auch drüber gesprochen, ne? Hier, Woltemade, Fehlerverein und so. Parallel lief ja wann war denn das? Donnerstag? Ja. Die PK von Ole Werner. Wo er das ja auch dann nochmal und wo ich dann im Nachhinein erfreut festgestellt habe, unsere Küchenpsychologie, wir haben schon ein paar Dinger getroffen. Ja. Auch. Ja. Wo er das halt auch nochmal alles erklärt hat. Und auch das ja, glaube ich, aus so einem gewissen Rechtfertigungsmotiv raus. Ne? Er wurde da halt auch gefragt und hat dann ja wirklich noch nie so lange am Stück Ole Werner so engagiert sprechen hören. Ne? Hat er ja wirklich dann nach und nach dargelegt, Leute, Woltemade, kommt mal klar, das ist das und das. Ja. Ne? Ihr erzählt mir, ich wollte den schon als Jugendlichen nach Kiel holen, das weiß nur keiner von euch. Ja? So. Und er immer wieder Sätze auch da eingestreut hat in diesen Monolog. Sowas wie, wenn man das sehen will, dann sieht man das auch. Also da ging es dann auch darum, er setzt nicht auf junge Spieler. Haben wir auch schon vor 2 Wochen gesagt, dass sich das lange überholt hat, dieser Vorwurf. Muss man sich ja nur das Durchschnittsalter und die Startelf angucken. Dann weiß man, das ist ein Klischee, Bullshit. Aber auch alle diese Sachen fühlte er sich ja scheinbar dann genötigt, darüber nochmal zu sprechen und das aus seiner Sicht klarzustellen. Und das ist ja auch eigentlich fast überall sehr wohlwollend und positiv aufgenommen worden. Ich fand's auch ganz gut. Ja. So. Und damit war das Thema für mich eigentlich durch.
Ja. Ja, also und was du halt auch gerade sagtest, grundsätzlich, ich bin nicht auch komplett dabei, ne? Man kann ja über die einzelnen Aspekte der Arbeit von Ole Werner denken, was man will, und man kann das auch kritisch sehen und man kann das auch kritisieren. Aber ich habe einfach überhaupt nicht die Wahrnehmung, dass so dieses Gesamtpaket Ole Werner Werder Bremen in irgendeiner Form an einer breiten Front in der Werder-Fanwelt irgendwie kritisch gesehen wird. Und deswegen fühlt sich das so ein bisschen an wie Sturm im Wasserglas. So.
Ja, absolut. Mhm. Es fühlt sich total an. Also man reagiert auf ein Problem, das man gar nicht hat, das es gar nicht gibt.
Ja, komisch, ja, dass Fritz das dann halt eben zum Anlass
nimmt. Das wundert mich auch. Ja. Wenn du aber jetzt liest, ne, also selbst die dpa, die Deutsche Presseagentur, mhm, ne, die größte Nachrichtenagentur, für alle, die es nicht wissen, hat das aufgenommen. Ja.
Genau.
Das Thema. Ja. Mit der Überschrift: Fritz fordert mehr Wertschätzung für Werder-Coach Werner. Mhm. So, und wenn solche Meldungen in der dpa sind, dann werden die halt verbreitet an alle Medien. Ja, genau. Also, ne, also dann ist es wirklich auf der großen, ne, ja, auf dem großen, wie soll man sagen, auf dem großen Teller. Ja, ja, dann sieht das jeder so. Und alle orientieren sich daran, jedes Medium. Ja, ja. In München sitzt jetzt der Sportredakteur und denkt sich, oh, ich muss nur hier drei, ja, Spalten voll machen. Ja. Genau. Was ist das denn hier, genau, mit Fritz?
Und so. In Köln und bei Sky und bei The Zone und so, das wird garantiert in der Vorberichterstattung zu Leverkusen Thema sein.
So, und jetzt guck hier, ne, dann fasst die dpa das zusammen, ne, für alle, und da steht hinten: Werner war zuletzt nach 4 Niederlagen in Serie in die Kritik geraten, Punkt.
Nee, falsch.
Ist schon falsch, ja, weil, also, klar gab es Kritik, aber er ist nicht in die Kritik geraten, wenn 5% sich beschweren.
Ja, genau.
Und zweiter,
ja,
Satz, genau: Zudem wurden dem Bremer Trainer die Abgänge von Dingschi und Woltemade im Sommer angelastet.
Quatsch!
Nein, ja, aber es steht in der dpa, ja, genau, ja, genau, und da schreibt jedes Medium, ja, von ab, ja, jedes, genau, steht es genauso als Fakt. Ja. Ihm wurden die Abgänge angelastet. Ja, aber vielleicht von Leuten, die nicht so richtig differenzieren, also nicht von einer breiten Front, wie, ja, du richtig sagst. Ja. Und dritter Satz, Punkt, also auch faktisch dargestellt: Werner wird vorgeworfen, zu wenig auf junge Spieler zu setzen.
Ach Mann, Alter, weil die Agentur habe ich noch nicht gesehen, da wäre ich aggressiv.
Ey, tut mir leid, und das ist halt einfach wirklich, das ist kein Sportjournalismus, weil das ist Quatsch, das ist irgendwelche Sachen aus einer Social Media Posting abgeschrieben. Ja. Nicht gegen, wird, ja, vorgeworfen, zu wenig auf junge, also wirklich jeder, der wirklich die Grundschule besucht hat und sich für Werder interessiert, hat, glaube ich, seit letzter Woche mitgekriegt, dass die Statistiken zum Altersschnitt, ja, dem komplett, das spricht, ja, also das ad absurdum führen seit Monaten, und insofern ist das ganz schön traurig und armselig von der Deutschen Presseagentur, ja, das als Fakt, ja, so zu verbreiten, dass es jeder Journalist in Deutschland so als Faktum, ja, auf den Tisch kriegt.
Copy-paste.
So viel auch zum Thema mediale Richtung, ja, ne, und wie Themen entstehen, ja, und so weiter. Muss ich hier wirklich, ich glaube, ich schreibe den auch mal hier dem, der Autor steht hier, darf ich jetzt nicht sagen, ja, aber da kann ich, ja, aber entschuldige, ja, ich bin als NDR-Mitarbeiter schon aufgerufen.
Ja, da auch Feedback zu geben.
Das ist halt, hier sind halt einfach, ne, so. Umso mehr erklärt das natürlich zwei Sachen. Erstens, warum dein Eindruck, dass es das von dieser einer breiten Öffentlichkeit, dass das da gar kein Thema ist. Da siehst du jetzt, warum doch. Ja. Vielleicht. Ja, und ja, ja, was sagst du dazu? Ich weiß, und ach so, und als zweites sieht man, dass es, glaube ich, keine gute Idee war von Fritz, das Fass nochmal aufzumachen jetzt.
Ja, das wundert mich halt. Ne? Weil ich glaube, dass du PR-technisch da eine ganz, also das relativ klein halten kannst, weil es irgendwie gefühlt bislang ein Thema in einer regional begrenzten Umgebung war. Ja, die Bild hat da, ja, immer mal wieder Salz reingestreut. Ja, die Deichstube hat momentan auch so ihre Issues mit Werder. Ja,
ja, aber auch da muss man ja sagen, kein Medium, muss man die ja auch mal in Schutz nehmen, hat den ja offen angeschossen. Eben,
das meine ich. Und deswegen macht Fritz, sondern die Nummer halt groß. Das finde ich halt komisch. Ne?
Und auch das, wir wollen jetzt nicht hier, die Deichstube ist ja nur die Quelle, die hier in der dpa aufgegriffen wird. Ja. Ne? Dass die Deichstube das fragt, den Fritz, ja, nochmal.
Nachvollziehbar.
Das kann ich total nachvollziehen. Ja, ne? Das bringt denen natürlich Traffic. Und für die ist das natürlich, ohne dass die eine Absicht haben, halt einfach als Medienunternehmen gut, das Ding am Köcheln zu halten. Ja? Aber warum, ja, ist mir ehrlich gesagt. Und dann dpa, ich lese nochmal weiter, ne? Habe ich jetzt, ihm wird vorgeworfen, okay, nächster Satz: Fritz sieht die Arbeit von Werner dagegen positiv. Ja. Also da fragt man sich auch und achtet auf Formulierungen, ne? Was heißt denn dagegen?
Ja.
Also gegen was denn?
Ja gut, entgegen der Kritiker wahrscheinlich, die sie ja vorher ins Feld führen, die aber sie aber nicht konkret benennen. So.
Nee, und damit machst du das halt auch zu einem Pro und Contra Thema, das diese Größe gar nicht hat.
Ja.
Also warum schreibt die dpa, korrekt wäre, Fritz sieht die Arbeit von Werner positiv.
Ja, genau. Genau.
Und nicht dagegen.
Ja. Genau.
Es gibt ja, also gegen was?
Ja.
Gegen eine Kritik, die hier nicht dargestellt wird näher, weil sie sich ja halt auch nirgendwo festmacht. Ja, genau, es gibt ja niemanden, der so. Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht ja nicht darum, ne, und das sage ich auch nochmal, Bild und Deichstube und auch wir haben ja oft genug auch, finde ich, zu Recht Kritik geübt an Entscheidungen.
Ja, und wie gesagt, an einigen Punkten ist das ja auch total legitim, die Arbeit kritisch zu sehen, weil man es einfach anders sieht. Ja, aber, aber die Frage ist halt, ob es im Gesamtkonstrukt dann etwas ist, was seinen Job legitim gefährdet. Ja, und das sehe ich halt überhaupt nicht bislang, auch stimmungstechnisch überhaupt nicht.
Nee, und obwohl auch, was wir beide sehen und finden, es spielt auch keine Rolle in dem Zusammenhang. Aber hier rein faktisch ist es nicht so, dass das halbe Weserstadion pfeift und buht und Trainer rausruft.
Ja,
also das habe ich, glaube ich, noch, haben wir das schon mal gehört, seit Ole Werner da? Ich meine nicht einmal.
Ich meine auch nicht.
So, nee, und deswegen... Ja. Ich verstehe auch, dass sich Fritz so ein bisschen hütehundmäßig, vielleicht ist Ole auch beleidigt und hat zu Fritz gesagt, ey,
ergreif mal Partei für mich.
Schützt mich mal ein bisschen oder so. Kann ich mir nicht vorstellen, aber...
die nächsten Tage werden diesbezüglich wahrscheinlich noch wirklich interessant. Und wie gesagt, ich gebe dir Brief und Siegel drauf. Das wird Thema sein in der Vorberichterstattung zum Leverkusen-Spiel. Du, ich muss leider ein bisschen aufs Gas treten. Ich muss eigentlich schon im nächsten Termin sein. Aber wir hatten uns ja ohnehin darauf verständigt, dass wir gesagt haben, und mit Blick aufs Leverkusen-Spiel machen wir diese Woche noch eine zweite Folge. Deswegen, jetzt sind wir eine Stunde in der Aufnahme. Das macht Sinn hier, finde ich, erstmal sozusagen die lange, lange Jeopardy-Pause einzulegen bis, weiß ich nicht, Mittwoch, Donnerstag oder so. Und hier kurz Schluss zu machen, um dann uns dem Spiel, und das wird bitter genug, in Leverkusen am Sonntag Ende der Woche nochmal zu widmen, oder?
Das ist ja erst Ende der Woche.
Ja, eben. In diesem Sinne erstmal unsere brühwarmen Wahrnehmungen des 1:1 in Frankfurt. Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet. Meinen Süßen, wir schnacken nochmal, auch mit Blick auf die Vorbereitung der nächsten Folge. Und dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal Pause und hören uns dann bald wieder, ne?
Als hätten wir das irgendwie in der Hand. Du musst doch zu deinem Anschlusstermin.
Ja, das wohl wahr. Also, ihr Lieben, macht's gut. Bis dann. Ciao.
Gute Woche.